Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Heute mit Arndt Reuning. Herzlich willkommen. Wenn ich im Deutschlandfunk in der Redaktion sitze, im 16. Stockwerk, dann schaut ab und zu draußen vor dem Fenster eine Ringeltaube vorbei. Die Vögel nisten gerade an der Fassade und ich habe den Eindruck, dass es in diesem Jahr mehr sind als sonst. Ob das stimmt, klären wir im Lauf der Sendung. Außerdem geht es um Lebensmittel gegen das Vergessen und um einen umstrittenen Reaktorversuch in den USA. Doch zunächst ein Blick auf ein bewegtes Forscherleben und dessen Früchte. Am Wochenende ist der deutsche Nobelpreisträger Harald Zuhausen gestorben. Er war lange Jahre Vorstandsvorsitzender am Deutschen Krebsforschungszentrum in Heidelberg. Ausgezeichnet mit dem Nobelpreis wurden seine Arbeiten über den Zusammenhang zwischen humanen Papillomviren, HPV, und Gebärmutterhalskrebs. Zuhausen war auch an der HPV-Impfung maßgeblich beteiligt. Welche Spuren sein Forscherleben hinterlassen hat, das möchte ich nun besprechen mit meinem Kollegen Volkert Wildermuth. Volkert, zunächst noch einmal zu den Grundlagen. Wie hängen denn Papillomviren und Gebärmutterhalskrebs im Detail zusammen?
Ja, humane Papillomviren, die zählen zu den häufigsten sexuell übertragbaren Krankheiten. Rund 80% der über 45-Jährigen sind mit ihnen infiziert und es war lange bekannt, dass sie zum Beispiel Feigwarzen an Penis, Vulva oder Anus verursachen können. Aber erst Harald Zuhausen hat entdeckt, dass einige Varianten, insbesondere HPV 16 und 18, entscheidend sind für die Entwicklung des Gebärmutterhalskrebses und auch von anderen Tumoren. Anfangs hatte er mit viel Skepsis zu kämpfen, aber dann konnte er die Kritiker überzeugen und das hat letztlich auch zur Entwicklung von Impfstoffen geführt. Der erste deckte 2006 HPV 16 und 18 ab. Inzwischen gibt es Impfstoffe gegen gleichzeitig 9 Varianten.
Und diese Impfstoffe, lässt sich da sagen, wie gut sie wirken?
Ja, so eine HPV-Infektion ist nur der erste Schritt hin zu einem Gebärmutterhalskrebs. Das kann dann wirklich noch Jahrzehnte dauern, bis ein Tumor entsteht. Und deshalb gibt es noch keinen deutlichen Rückgang wirklich bei den Todeszahlen durch Gebärmutterhalskrebs. Aber Studien aus Australien, Schweden und England zeigen, dass geimpfte Frauen zwischen 80% und 90% seltener Vorstufen dieses Krebses aufweisen, wenn sie denn vor der Pubertät geimpft wurden. Humane Papillomaviren sind ja so verbreitet, dass es entscheidend ist, den Schutz vor dem ersten Sex aufzubauen. Also HPV, die Impfung, hat eine sehr gute Wirksamkeit, gilt auch als sicher. Sie allein kann den Gebärmutterhalskrebs aber nicht verhindern. Deshalb sollten Frauen nach wie vor zur Früherkennung gehen.
Aber es gibt eine gut wirksame HPV-Impfung. Sie steht zur Verfügung. Wie wird sie denn angenommen in Deutschland?
Ja, nicht einmal die Hälfte der 17-jährigen Mädchen ist bei uns vollständig geimpft, wobei die Impfquoten in den neuen Bundesländern deutlich höher liegen. Ein Grund dürfte das schwierige Gespräch über sexuell übertragbare Krankheiten sein. Zum Vergleich in Australien, da liegt die Impfquote bei 80%.
Ja, schauen wir doch nochmal global. Wo steht denn die Welt hinsichtlich der HPV-Impfung gesamt gesehen?
Ja, also 90% der Gebärmutterhalskrebs und auch der Todesfälle, die treten im globalen Süden auf, vor allem, weil es dort kaum Früherkennungsprogramme und auch nur eingeschränkte Behandlungsmöglichkeiten gibt. Umso wichtiger ist dort die HPV-Impfung und UNICEF hat kürzlich beklagt, dass weltweit nur eines unter 8 Mädchen geschützt ist. Während der Corona-Pandemie sind diese Impfquoten sogar noch gesunken, weil viele Impfprogramme normalerweise in Schulen stattfinden und die waren ja lange geschlossen. Während der Corona-Pandemie sind die Impfquoten also niedriger geworden. Das lag aber auch daran, dass es vergangenes Jahr gar nicht genug Impfstoff auf dem Markt gab. Dieses Jahr sieht es dann wieder besser aus. Trotzdem hofft Ärzte ohne Grenzen, dass sich neben den 4 bisherigen Herstellern noch weitere Pharmafirmen engagieren. Das würde dann auch den Preis senken. Die ärmsten Länder, die erhalten über die Impfallianz Gavi subventionierte Impfstoffe, die kosten so 4,5 $. Die entscheidende Hürde ist hier vor allem, die Familien zu erreichen, sie von der Impfung zu überzeugen. Länder mit mittleren Einkommen, da zählt etwa Indien dazu, die müssen 12 $ bezahlen. Und aufgrund dieses Preises ist die HPV-Impfung dort nicht immer Teil der Gesundheitsprogramme. Konkret wird Indien aber in diesem Jahr mit der HPV-Impfung beginnen. Eigentlich lautet das ehrgeizige Ziel, bis 2030 90% der Mädchen weltweit vor einer HPV-Infektion zu schützen. Harald Zuhausen würde es freuen, wenn sich hier in Deutschland und weltweit noch einiges bewegt.
Vielen Dank, Volkert Wildermuth. Das US-Energieministerium plant einen kleinen Testreaktor. In ihm soll waffenfähiges Uran eingesetzt werden. Und zwar so viel, dass man damit Dutzende von Atombomben fertigen könnte. Das wäre ein deutlicher Bruch mit der Politik zur Nichtverbreitung von Kernwaffen, die bisher über Jahrzehnte hinweg verfolgt wurde und auch Forschungsreaktoren einschloss. Nun möchten aber zwei Unternehmen einen neuen Reaktortyp entwickeln. Und genau hier kommt der Versuch mit dem hoch angereicherten Uran ins Spiel. Dagmar Röhrlich berichtet.
6 Monate. So lange soll das Experiment dauern, um am Idaho National Laboratory Daten für einen neuen Reaktortyp zu sammeln. Den wollen die beiden Firmen TerraPower und Southern Company entwickeln, um Strom und Prozesswärme für die Chemie- und Zementindustrie zu liefern, die nur schwer klimaneutral zu bekommen sind. Es geht dabei um einen Flüssigsalzreaktor, in dem geschmolzenes Salz den Brennstoff Uran enthält und auch den Reaktorkern kühlt.
Für das Experiment soll nun auf 93% angereichertes waffenfähiges Uran eingesetzt werden, um den Reaktorkern klein zu halten und nur etwas mehr als eine Tonne Salz mit 630 Kilogramm Uran einsetzen zu müssen.
Genug waffenfähiges Uran, um Dutzende Atombomben zu bauen, erklärt Edwin Lyman von der Union of Concerned Scientists in Washington, D.C. Dabei wäre die Aussagekraft des Experiments begrenzt, denn so hoch aufkonzentriertes Uran soll später einmal in dem potenziell zu bauenden Flüssigsalzreaktor überhaupt nicht eingesetzt werden. Der soll mit sogenanntem Halloy laufen, bei dem der Anteil an spaltbarem Uran-235 knapp unter 20% läge. Doch mit Halloy hätte das Experiment ganz andere Dimensionen.
Der Kern müsste dann erheblich größer sein. Ich habe berechnet, dass man fast 50 Tonnen Salz braucht. In dem steckten dann 25 Tonnen Halloy.
Die Befürworter des Experiments argumentieren damit, dass bei diesen Dimensionen die Kosten explodieren und außerdem viele mehr Atommüll an. Alan Cooperman von der University of Texas in Austin lässt das nicht gelten. Die Kosten seien zweitrangig gegenüber den Vorteilen der Nichtverbreitung. Das hätten die USA auch jahrzehntelang anderen Ländern gepredigt, ebenso wie den eigenen Wissenschaftlern.
Vor 5 Jahrzehnten beschlossen die USA, dass es für die Welt viel zu gefährlich sei, zivile Anlagen mit waffenfähigem Uran zu betreiben. Sie üben seitdem Druck aus, dass Forschungsreaktoren auf geringer angereichertes Uran umgestellt und keine neuen Anlagen mit waffenfähigem Uran gebaut werden. Und jetzt kommen sie selbst daher und wollen gegen ihre eigene langjährige Politik verstoßen, indem sie einen neuen Forschungsreaktor bauen, der nicht nur mit waffenfähigem Uran betrieben wird, sondern mit einer enormen Menge von mehr als 600 Kilogramm waffenfähigen Urans.
Und das in einer Zeit, in der ohnehin aufgrund der unsicheren weltpolitischen Lage und des Ukraine-Kriegs viele Länder über den Bau eigener Nuklearwaffen nachdächten. Und je mehr Uran im Umlauf wäre, umso höher sei auch die terroristische Gefahr. Denn daraus eine Bombe zu bauen sei einfach. Ed Lyman?
Ich habe das Gefühl, dass das US-Energieministerium von den Atomkraftfreunden erobert wurde und dass die wohlüberlegten Ansichten, die sie seit den 1970er Jahren zu den Risiken der Verbreitung bestimmter Technologien hatten, durch diesen Vorstoß zum Ausbau der Atomenergie in jeder Form außer Kraft gesetzt werden.
Und Alan Cooperman hofft, dass der politische Diskurs noch nicht beendet ist. Im Endeffekt gehe es um einen Konflikt zwischen Nichtverbreitung und Finanzen. Und da spiele das Geld nicht die entscheidende Rolle.
Die Frage ist also, wie viel Geld ist es der beiden Regierung wert, dieses Element der US-Nichtverbreitungspolitik zu zerstören? Und ich denke, wenn man es so ausdrückt, dass eine gute Chance besteht, dass die Regierung beschließt, den Einsatz von waffenfähigem Uran aufzugeben.
Waffenfähiges Uran in zivilen Meilern, ein Beitrag von Dagmar Röhrlich war das. Mit 50 Jahren, da beginnt es allmählich. Namen wollen einem nicht mehr einfallen und allgemein wird es zur Herausforderung, sich bestimmte Dinge zu merken. Kognitives Altern heißt das und ist ein ganz normaler biologischer Vorgang. Doch man kann sich davor schützen, zumindest in gewissem Umfang, zum Beispiel durch Gehirnnahrung. Um solch einen Stoff gegen das Vergessen geht es heute im Fachmagazin PNAS. Volker Mrasek weiß mehr dazu.
Der potenzielle Stoff gegen das Vergessen steckt vor allem in den Schalen von Äpfeln, Birnen, Beeren und Weintrauben, in den Blättern von Grüntee und im Pulver von Kakaobohnen. Er heißt Epikatechin und zählt zu den sogenannten Flavanolen. Für die US-Studie nahmen ihn fast 1700 60- bis 90-Jährige täglich ein in Form eines Kakaoextraktes und das 3 Jahre lang. Eine ähnlich große Gruppe bekam bloß ein Placebo. Scott Small, Professor für Neurologie an der Columbia University in New York, leitete das aufwendige Projekt.
Unsere Arbeit knüpft an 15 Jahre Forschung auf diesem Gebiet an. Und wir kommen immer mehr zu dem Schluss, Flavanole sind Nährstoffe, die unerlässlich sind für ein gesundes Altern des Gehirns.
Scotts Team arbeitete mit einem neuen Biomarker im Blut, der zeigt, wie gut ein Mensch mit Flavanolen versorgt ist. So kam am Ende heraus, wer einen ganz guten Flavanol-Status hat, dem hilft der Kakaoextrakt nicht weiter. Wer sich aber relativ schlecht ernährt und weder Obst noch Tee auf seinem Speisezettel hat, dem nutzt die Gabe der Pflanzenstoffe. Laut Small hatte sie 2 Effekte. Der Flavanol-Status dieser Probanden wurde viel besser und auch ihr Erinnerungsvermögen, das vorher abgenommen hatte. Kognitive Tests hätten das gezeigt.
Da lese ich Ihnen 20 Wörter vor, lenke sie für 5 bis 10 Minuten ab und teste dann, wie viele Wörter sie sich merken konnten. Unsere relativ schlecht ernährten Probanden verbesserten dabei die Funktionsfähigkeit ihres Hippocampus um 15%. Der Hippocampus ist die Hirnregion, die mit einem Computerspeicher vergleichbar ist. Sie tippen etwas ein und wenn Sie sich morgen noch daran erinnern wollen, müssen Sie es auf Ihrer Festplatte speichern. Das ist ziemlich genau das, was auch der Hippocampus macht.
Wenn diese Speicherfunktion nachlässt, ist das Ausdruck des sogenannten kognitiven Alterns. Das sei keine Erkrankung des Gehirns wie etwa Alzheimer, sagt der Neurologe, sondern ein natürlicher Prozess in den späten Lebensjahren.
Es beginnt im 5. und 6. Lebensjahrzehnt. Wenn man nichts gegen das kognitive Altern unternimmt, wird es mit der Zeit immer schlimmer und ist dann mit über 70 oder 80 gravierend.
Was man dagegen tun kann, ist offenbar eine flavanolreiche Kost, also viel Schalen- oder Beerenobst essen und Tee oder Kakao trinken. Laut dem US-Forscher ist zwar noch nicht genau bekannt, wie die Pflanzenstoffe im Hippocampus wirken. Dass sie es tun, sei aber so gut wie sicher.
Durch unsere Studie können wir jetzt mit größerer Gewissheit sagen, Flavanole wirken wie Nährstoffe gegen kognitives Altern. Sind wir damit nicht ausreichend versorgt, führt das dazu, dass unser Erinnerungsvermögen im Alter nachlässt. Ich kann mir gut vorstellen, dass unsere Studien den Anstoß dazu geben, Flavanole in die offiziellen Ernährungsempfehlungen aufzunehmen. Esst mehr von ihnen. Das kann ich mit fester Überzeugung empfehlen.
Ein Rat, den sich auch deutsche Verbraucherinnen und Verbraucher zu Herzen nehmen könnten. Noch immer essen viele von ihnen nämlich weniger Obst, als die Deutsche Gesellschaft für Ernährung empfiehlt. Vielleicht motivieren ja die neuen Befunde zur Hirngesundheit jetzt dazu, mehr Obst zu essen gegen das Vergessen.
Äpfel gegen das Vergessen, ein Beitrag von Volker Mrasek. Mitte Mai war es mal wieder soweit. Das größte Citizen Science Projekt in Deutschland hat Daten erhoben. Fast 59.000 Freiwillige haben mitgemacht und im eigenen Garten oder öffentlichen Parks Vögel gezählt. Die Stunde der Gartenvögel, durchgeführt vom Naturschutzbund Deutschland und vom Landesbund für Vogel- und Naturschutz in Bayern. Jetzt sind die Meldungen alle ausgewertet und über die Ergebnisse habe ich gesprochen mit Martin Rümmler vom NABU. Ich wollte von ihm wissen, ob es in diesem Jahr Vogelarten gibt, die im Vergleich zum Vorjahr einen deutlichen Abwärtstrend zeigen.
Das gibt es tatsächlich, wenn wir uns zum Beispiel die Mauersegler und die Mehlschwalben anschauen, auch die Rauchschwalben, also solche Vögel, die Luftinsekten fangen und auch an Gebäude angewiesen sind, um dort zu brüten. Da sehen wir einen starken Rückgang im Vergleich zum letzten Jahr, was wiederum aber daran liegt, dass im letzten Jahr verhältnismäßig viele davon gesichtet wurden. Das heißt aber, der Mehrjahrestrend ist tatsächlich abnehmend bei allen drei Arten.
Und woran könnte das liegen, dass Schwalben und Mauersegler Probleme haben?
Ja, da gibt es zwei wichtige Gründe zu nennen. Zum einen den Insektenschwund. Das ist ja ein mittlerweile bekanntes Problem, das nicht nur in der Agrarlandschaft trägt, sondern auch in den Siedlungen dort, wo wir zählen. Denn die Luftinsekten kommen natürlich auch aus der Umgebung hinein und werden immer weniger und damit auch entsprechend die Nahrungsgrundlage für diese insektenfressenden Vögel. Und nicht zuletzt die Sanierungstätigkeiten an Gebäuden, durch die viele Niststätten und Nistmöglichkeiten verloren gehen.
Nistmöglichkeiten, die an den Gebäuden verloren gehen. Das müsste ja zum Beispiel auch den Haussperling betreffen, der ja auch gerne zum Beispiel unter der Dachtraufe nistet.
Ganz genau, das betrifft den auch. Das hängt immer ein bisschen davon ab, wo man in Deutschland guckt. Also nicht alle Populationen sind gleich betroffen. Denen in Berlin zum Beispiel geht es noch vergleichsmäßig gut, aber in anderen Großstädten eher schlecht. Und ähnlich sieht es auch für den Vetter des Haussperlings, nämlich den Feldsperling, aus, der zwar nicht unbedingt an Gebäuden brütet, aber ähnlich wie der Haussperling auch im Trend rückläufig ist.
Hier im Deutschlandfunk sind Tauben gerade ein großes Thema, nämlich die wilden Ringeltauben. Die nisten gerade auf den Galerien, die an der Fassade ums Gebäude herumlaufen. Und mein Eindruck ist, in diesem Jahr sind es besonders viele. Spiegelt sich das in Ihren Daten wieder?
Ganz genau, also da trügt Ihr Eindruck absolut nicht, denn auch unsere Zahlen zeigen, die Ringeltaube nimmt in den Siedlungen zu und nicht nur dort, sondern auch in der Umgebung, wo sie eigentlich ursprünglich herkommt, nämlich im Wald. Also da haben wir einen positiven Trend tatsächlich, ähnlich wie bei der Türkentaube auch, die wir auch vor allem in den Siedlungen haben.
Das heißt, die Tauben finden dort besser Nahrung oder bessere Lebensräume?
Beides eigentlich zum Teil. Also ja, das Nahrungsspektrum ist einfach ein bisschen breiter. Also sie sind auch opportunistisch, das heißt, sie passen sich auch leichter an, an verschiedene Nahrungsquellen. Und es gibt einfach ja, mehr Abwechslung und auch weniger Verfolgung durch zum Beispiel ja, Prädatoren, also Tiere und auch durch Menschen.
Eine große Gruppe der Haus- und Gartenvögel bilden die Finken, vom Grünfink bis zum Kernbeißer. Gab es denn hier Auf- oder Abwärtstrends?
Ja, hier gab es interessanterweise in diesem Jahr ja durch die Bank weg eigentlich Aufwärtstrends im Vergleich zum letzten Jahr. Was wir vermuten, daran liegt, dass wir im letzten Jahr ein Mastjahr hatten. Es gab also besonders viel ja, Nüsse und Früchte in den Wäldern und auch in den Parks, weil die Bäume eben sehr viel Früchte gebildet haben. Auch war der Winter relativ mild. Und es wird ja auch bekanntermaßen viel zugefüttert im Winter, also durch Bewohnerinnen und Bewohner in den Städten. Und da vermuten wir, dass das den Finken zugute kam und viele den Winter überlebt haben.
Sie hatten schon die Agrarlandschaft erwähnt. Wie stehen denn die Bestände der Gartenvögel da im Vergleich mit Vogelarten, die typischerweise eben in der Agrarlandschaft leben?
Ja, das ist eine gute Frage, denn wo wir ja mehr oder weniger stabile Trends haben bei den ja, Stadtvögeln, sage ich jetzt mal, bei den Gartenvögeln, da sieht es bei den Agrarvögeln doch ein bisschen ja, schlechter aus. Also da haben wir sehr viele Arten, die in den letzten 20, 30 Jahren massiv eingebrochen sind in ihren Beständen, und zu nennen werden da vor allem Kiebitz, Rebhuhn und auch Feldlerche.
Soweit Martin Römmler vom NABU zur diesjährigen Stunde der Gartenvögel. Vom Garten nun in den Wald. Neue Kiefernwälder könnten der Bauindustrie und der Umwelt helfen. Das ist die erste Wissenschaftsmeldung heute von und mit Michael Stang.
Einer Studie im Fachblatt PNAS zufolge kann das Pflanzen neuer Kiefernwälder zur Holzproduktion im Südosten der USA im Laufe eines Jahrhunderts auch zur Reduzierung der Treibhausgase beitragen. Jedoch wirkt sich die Art und Weise, wie die Bäume und ihre Reststoffe genutzt werden, auf das Kohlenstoffspeicherpotenzial aus. Ein Team der Yale-Universität hat die CO2-Speicherpotenziale von Kiefernwäldern in bestimmten Szenarien simuliert, in denen die Bestände über einen Zeitraum von 100 Jahren unter unterschiedlichen Bedingungen gepflanzt werden. Das Modell berücksichtigte die mit jedem Szenario verbundenen Treibhausgasemissionen sowie verschiedene Klima- und Bodenbedingungen. Demnach könnten Wälder, die für die Produktion von Sperrholz und Holzresten genutzt werden, langfristig die größte Menge an Treibhausgasen einlagern.
Im Himmelspalast gibt es einen Wechsel.
In China ist heute eine bemannte Raumfahrtmission gestartet. Die Rakete hob in der Nacht vom Weltraumbahnhof Jiuquan in der Gobi-Wüste ab. An Bord waren drei Taikonauten, darunter erstmals mit einem Wissenschaftler auch ein Zivilist. Rund 6,5 Stunden nach dem Start erreichte das Raumschiff planmäßig die Weltraumstation Tiangong. Den Himmelspalast teilte das chinesische Raumfahrtzentrum mit. Es war der erste Besatzungswechsel seit der regulären Inbetriebnahme der Raumstation Anfang des Jahres.
Invasive Arten kommen selten allein.
Ein Senckenberg-Team hat beispielhaft anhand des Jonestown-Pfeiffrosches gezeigt, dass die Amphibie nicht nur selbst fremde Regionen besiedelt, sondern auch invasive Mikrobiome mitbringt. Damit liefern die Forschenden den ersten umfassenden Datensatz für eine invasive Gemeinschaft und warnen vor den noch unbekannten Einflüssen auf die neu besiedelten Ökosysteme, heißt es im Fachblatt Microbial Ecology. Sie plädieren dafür, dass die Verbreitung der Mikrobiota durch gebietsfremde Arten mehr Aufmerksamkeit erhalten sollte, um einer Verbreitung von Krankheitserregern sowie nicht pathogenen Mikroben vorbeugen zu können.
Das menschliche Fußgewölbe wurde bisher unterschätzt.
Zumindest bei der Evolution des aufrechten Gangs. Demnach verleiht das Fußgewölbe Menschen beim Gehen eine zusätzliche Federung. Dabei richtet der Rückstoß des flexiblen Gewölbes den Knöchel auf, was dabei hilft, den Körper anzuheben, berichtet ein internationales Team im Fachblatt Frontiers in Bioengineering and Biotechnology. Dieser Rückstoß ermöglicht offenbar das effiziente Laufen auf zwei Beinen, indem er die Körpermitte nach vorne treibt bzw. die mechanische Arbeit ausgleicht, die die Muskeln sonst leisten müssten.
In Pompeji gab es weitere Opferfunde.
In einem bisher unerforschten Gelände der versunkenen Stadt Pompeji hat ein Team um die Anthropologin Valeria Moretti drei Skelette ausgegraben. Dabei handelt es sich um Opfer des Vulkanausbruchs aus dem Jahr 79 nach Christus, wie der Archäologiepark mitteilte. Die Forscherin geht davon aus, dass es die Überreste von zwei erwachsenen Frauen sowie einem kleinen Kind im Alter von 3 bis 4 Jahren sind. Die Skelette lagen unter den Trümmern eines Gebäudes, in dem die Menschen damals offenbar vergeblich Schutz suchten. Alle drei Körper wurden liegend aufgefunden. Die Wände und Decke des Hauses stürzten demnach ein, erdrückten und begruben die drei Personen.
Vielen Dank für die Wissenschaftsmeldungen. Michael Stang war das.
Sternzeit. 30. Mai. Werner von Braun und sein Saal im DLR. Im Auswärtigen Amt wurde kürzlich der Bismarck-Saal umbenannt. Deutsche Außenpolitik sollte nicht in der Tradition des Reichskanzlers stehen. Dagegen gibt es in der Zentrale des deutschen Raumfahrtmanagements in Bonn noch immer einen Werner von Braun-Sitzungssaal. Vor den Türen hängt ein signiertes Porträt des Namenspatrons. Werner von Braun war in den 60er Jahren für viele ein Held der deutschen Raumfahrt, weil er am Apollo-Programm der NASA beteiligt war. Seine Karriere hatte in der Zeit der Nazi-Diktatur begonnen, als es vorgeblich um den Mond ging, tatsächlich jedoch um Raketenwaffen. Braun hatte einen Doktorgrad in Physik und war kein Ingenieur, wie es immer wieder fälschlicherweise heißt. Für die Wehrmacht organisierte er den Bau der Raketenwaffe V2. Dabei wurden vor allem im Konzentrationslager Mittelbau-Dora rund 20.000 Zwangsarbeiter ermordet. Werner von Brauns Aussage, damit habe das Raketenteam nichts zu tun gehabt, ist vielfach widerlegt. Dokumente belegen, dass er oft Zwangsarbeiter angefordert und mindestens einmal sogar selbst im KZ Buchenwald ausgesucht hat. Im Werner von Braun-Sitzungssaal wurde kürzlich die künftige Raumfahrtstrategie Deutschlands diskutiert, die natürlich nicht in der Tradition der Waffenentwicklung der Nationalsozialisten steht. In der deutschen Raumfahrtgeschichte gibt es viele Personen, die traditionsstiftend für das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt sein könnten, etwa Johannes Winkler oder Reinhold Thieling. Werner von Braun gehört sicher nicht dazu.
Und damit geht Forschung aktuell zu Ende. Im Studio war heute Arndt Reuning. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören.
Hörtipp:
Klimawandel,
Pandemie,
Erinnerungsprozesse,
Symbiose,
mikrobielle Gemeinschaften,
Relativitätstheorie.
Wissenschaftler. Sie erklären uns, wie die Welt funktioniert.
Aber was sind das eigentlich für Menschen?
Ich bin ja Norddeutsche und in Norddeutschland ist Gegenwind Energie.
Und wie sind Sie in der Wissenschaft gelandet?
Also diese Professorenlaufbahn, das ist schon eine lange Kiste.
In unserem neuen Podcast People of Science finden wir das heraus. Psychologieprofessor Berthold Meyer,
das bin ich,
trifft Top-Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler und spricht mit ihnen über ihren Karriereweg, über aktuelle Debatten und über ihre Leidenschaft, die Wissenschaft.
Wissenschaft ist der beste Job der Welt.
People of Science. Wer macht Wissenschaft? Überall, wo es Podcasts gibt. Und natürlich in der DLF-Audiothek.